Stell dir das mal vor, du bist so ungefähr in Minute 15 deiner Online-Präsentation. Du hast dich echt wochenlang auf diesen Moment vorbereitet. Also die Folien sind quasi perfekt designt, deine Argumente sitzen und dann schaust du auf den Bildschirm.
Und siehst nur schwarze Kacheln.
Genau, nur schwarze Kacheln. Die Mikros sind alle auf stumm und du spürst förmlich durch die Leitung, wie die Leute in einem anderen Tab ihre Mails checken.
Oder halt heimlich unterm Tisch auf dem Handy scrollen.
Ja, das ist wirklich der absolute Albtraum für jeden, der präsentiert.
Absolut. Du redest komplett ins Leere.
Und die Frage ist ja, warum passiert das selbst bei großartigen, inhaltlich echt wertvollen Präsentationen?
Ja, das ist das große Rätsel.
Und vor allem, wie verhindert man das? Also, willkommen zu dieser tiefgehenden Analyse. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo auch von mir.
Wir nehmen heute mal eine Strategie auseinander, die wirklich aufzeigt, wie man Informationsvermittlung fast schon wie so ein Ingenieur konstruiert.
Richtig, wir stützen uns da auf die Erkenntnisse aus dem Text Webinar mit System von Wilfried Bechtler.
Genau, und unsere Mission für heute ist es, diese verborgene Architektur hinter Präsentationen zu verstehen. Also, wie man es schafft, dass Menschen am Ende völlig freiwillig und vor allem ohne manipulative Tricks eine Entscheidung treffen.
Das ist der springende Punkt, ja. Ohne Tricks.
Okay, lass uns das mal auspacken. Wenn wir dieses Phänomen der schwarzen Kacheln betrachten, dann müssen wir eigentlich ganz vorn anfangen, oder? Noch bevor die erste PowerPoint-Folie überhaupt offen ist.
Ja, absolut. Weil da passiert offenbar schon ein ganz fundamentaler Fehler in der Art, wie wir überhaupt kommunizieren. Dieser Fehler liegt im Grunde in der Übersetzung.
Wie meinst du das? Übersetzung von wovon?
Naja, wenn wir verstehen wollen, warum selbst extrem nützliche Inhalte am Publikum abprallen, müssen wir uns das Gefälle zwischen Sender und Empfänger ansehen. Experten leiden da fast immer unter dem sogenannten Fluch des Wissens,
Ah, okay.
weil sie einfach zu tief im Thema stecken.
Ganz genau.
Sie haben Jahre damit verbracht, ein Themengebiet wirklich zu durchdringen. Und um diese Komplexität zu bewältigen, haben sie Fachbegriffe entwickelt. Sie sprechen quasi in Diagnosen.
Hast du da mal ein Beispiel?
Klar. Ein Experte sagt dann so Dinge wie, sie haben ein strukturelles Positionierungsproblem in ihrem Funnel.
Klingt super professionell.
Ja, schon. Aber der Kunde auf der anderen Seite, der spricht halt niemals in Diagnosen. Der kennt diese Vokabeln gar nicht. Der spricht ausschließlich in Symptomen.
Das heißt, er beschreibt nur, was wehtut.
Exakt. Der sitzt abends frustriert am Schreibtisch und denkt sich, ich schicke ein Angebot nach dem anderen raus und höre nie wieder was davon. Die Kunden ghosten mich einfach.
Okay, krass. Beide Seiten schauen also auf exakt dasselbe Problem, aber sie benutzen völlig unterschiedliche Sprachen.
Genau das ist das Problem.
Das lässt sich, finde ich, wunderbar auf den Alltag übertragen. Das ist so ein bisschen, als würde ich mein Auto in die Werkstatt bringen, weil irgendwas nicht stimmt.
Guter Vergleich.
Ich stehe da und sage dem Mechaniker völlig aufgelöst: Hören Sie mal, immer wenn ich an der Ampel bremse, macht das Auto so ein gruseliges metallisches Rattergeräusch.
Ja, das Symptom.
Genau. Ich sage ihm, ich habe echt das Gefühl, mir reißt gleich das Rad ab. Und der Mechaniker schaut mich an, nickt bedächtig und fängt dann an, mir die thermische Belastung von Sintermetallbremsscheiben zu erklären.
Und den Abriebskoeffizienten, ja? Und was passiert in dem Moment in deinem Kopf?
Ich schalte komplett ab. Wenn der Typ dieses eklige, gruselige Rattern nicht ein einziges Mal in meinem exakten Wortlaut erwähnt, dann gehe ich davon aus, dass er mein Problem null verstanden hat.
Richtig.
Ich will ja nichts über Sintermetall lernen. Ich will einfach nur, dass das Rattern aufhört.
Und genau da kippt die Aufmerksamkeit auch in Präsentationen, wenn du die Situation deines Publikums nicht in ihren eigenen, unrunden, vielleicht sogar fachlich etwas falschen Worten beschreibst, dann verlierst du sofort das Wichtigste,
Und das wäre?
die Relevanz. Der Zuhörer denkt sich einfach, okay, netter Fachvortrag, aber das hat absolut nichts mit meinem Leben zu tun.
Verstehe.
Und um das zu verhindern, gibt es laut dem Text ein sehr klares Modell, das sogenannte 3R-System.
3R-System. Okay, lass uns da mal kurz tiefer reingehen. Wofür stehen die 3R?
Sie stehen für Relevanz, Resonanz und Resultat. Und diese drei Phasen müssen zwingend nacheinander ablaufen.
Warte mal, zwingend. Muss ich das echt stur in genau dieser Reihenfolge abarbeiten?
Ja, zwingend. Wenn du die Reihenfolge vertauscht, verlierst du den ganzen Raum.
Okay, also Schritt 1.
Schritt 1. Zuerst musst du die Relevanz etablieren. Also klar machen, das Thema betrifft dich direkt. Du sprichst die Symptome an. also das sprichwörtliche Rattern des Autos.
Und dann?
Dann kommt der oft vergessene Schritt, die Resonanz. Resonanz bedeutet, dass der Zuhörer wirklich emotional spürt, hey, dieser Mensch da vorne, der weiß ganz genau, wie sich mein Problem anfühlt.
Ah, okay. Der versteht also meinen Frust, meine schlaflosen Nächte sozusagen.
Ganz genau. Das ist Empathie auf einer sehr strukturierten Ebene. Und erst wenn diese Resonanz da ist, erst dann öffnet sich der Zuhörer für das dritte R.
Das Resultat.
Richtig. Dann wird der Weg zur Lösung sichtbar gemacht. Aber die meisten Experten springen halt nach der Begrüßung direkt zum Resultat, weil sie einfach so verliebt in ihre eigene Lösung sind.
Ja, das kenne ich. Also, wenn du das hier gerade hörst und vielleicht morgen eine Präsentation hast, schau dir echt mal deine erste inhaltliche Folie an.
Guter Tipp, ja.
Wenn da direkt deine fertige Methode oder dein super Produkt steht, ohne dass du vorher den Schmerz des Publikums in deren eigenen Worten validiert hast, dann solltest du das wahrscheinlich nochmal überarbeiten.
Definitiv.
Okay, wir haben jetzt also verstanden, wie wichtig diese Sprache des Schmerzes ist. Wir sprechen in Symptomen, nicht in Diagnosen. Aber das nützt uns ja alles nichts, wenn der virtuelle Raum komplett leer bleibt.
Genau, die Leute müssen erstmal kommen.
Ja, wie kriegen wir die überhaupt dazu aufzutauchen? Es gibt ja diese Phase vor dem eigentlichen Event, also zwischen der Anmeldung und dem Termin.
Oh ja.
Da existieren ja offenbar massive, unsichtbare Löcher, durch die uns die Teilnehmer einfach so durchrutschen.
Diese Phase wird extrem unterschätzt. Zwischen dem Klick auf Anmelden und dem eigentlichen Termin, sagen wir mal am Dienstagabend um 19 Uhr, da passiert halt das echte Lieben.
Der Hund wird krank, der Chef ruft an.
Ja, oder Netflix ist einfach verlockender, ne? Die Strategie hier ist extrem pragmatisch und die beginnt schon bei der Anmeldeseite selbst.
Was genau muss ich da beachten?
Diese Slide hat exakt einen einzigen Job. Die Anmeldung generieren. Sonst nichts. Das bedeutet in der Konsequenz keine langen, ausformulierten Lebensläufe des Sprechers.
Okay.
Keine ablenkenden Navigationsmenüs oben auf der Seite, keine Links zu irgendwelchen interessanten Podcast-Folgen. Jede zusätzliche Option ist eigentlich eine Einladung, die Seite ohne Anmeldung zu verlassen.
Ah, das ist dieses sogenannte Paradox of Choice. Je mehr ich klicken kann, desto weniger tue ich das, weswegen ich eigentlich hier bin.
Genau.
Aber da war doch dieses eine Detail im Anmeldeformular erwähnt, dieses goldene Feld. Das ist jetzt kein normales Newsletter-Häkchen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine einzige offene Frage direkt im Formular, wo der Teilnehmer wirklich tippen muss.
Und was fragt man da?
Sie lautet sinngemäß, was möchtest du in dieser Präsentation unbedingt beantwortet bekommen? Der Wert dieser Frage ist absolut unermesslich.
Weil ich dann die Symptome geliefert bekomme.
Exakt. Du bekommst genau das geliefert, worüber wir vorhin in Segment 1 gesprochen haben. Den ungefilterten Originalton deiner Zielgruppe. Du musst dir die Symptome gar nicht mehr mühsam ausdenken.
Das ist genial. Die werden mir quasi auf dem Silbertablett serviert.
Ja. Und du deckst so schon im Vorfeld die ganzen Einwände und Zweifel auf, die in den Köpfen der Leute rumschwirren. Du gehst also nicht komplett blind in deine eigene Präsentation.
Das ist echt clever, weil es mir die Relevanzphase quasi von selbst schreibt. Aber lass uns mal über den Schritt direkt nach der Anmeldung sprechen.
Die Bestätigungsmail.
Ja, genau. Hier wird in der Quelle vorgeschlagen, dem Teilnehmer sofort eine kleine Hausaufgabe zu geben. Zitat war, glaube ich, such dein letztes Kundenangebot heraus. Das dauert maximal 2 bis 5 Minuten. Und da muss ich echt mal reingrätschen. Fühlt sich das nicht furchtbar nach Schule an?
Das könnte man denken, ja.
Die Leute sind heute doch so wahnsinnig bequem online, also ich schließe mich da null aus. Wenn ich denen sofort Arbeit aufbrumme, nachdem die mir gerade erst mühsam ihre Mailadresse anvertraut haben, ist die Gefahr da nicht riesig, dass sie genervt abspringen?
Das ist ein Filter. Und zwar ein sehr, sehr bewusster Filter. Lass uns da mal auf den psychologischen Mechanismus schauen. Es geht hier um das Prinzip der kleinen initialen Investition, ein sogenanntes Micro-Commitment.
Okay, also eine kleine Hürde.
Genau. Ja, es gibt Leute, die springen da sofort ab. Aber das sind dann exakt die passiven Konsumenten, die sich das Webinar ohnehin nur mal nebenbei beim Bügeln anschauen wollten.
Die hätten am Ende eh nichts gekauft.
Richtig. Wer hingegen diese 2 Minuten seiner Zeit investiert, um so ein Dokument rauszusuchen, bei dem passiert etwas sehr Entscheidendes im Kopf. Seine Identität wechselt.
Wie meinst du das? Identitätswechsel wegen eines alten Zettels?
Absolut. Er wechselt vom passiven Zuschauer zum aktiven Teilnehmer. Er hat ja bereits eigene Ressourcen investiert. Das psychologische Prinzip der Konsistenz greift hier.
Ah, wer A sagt, muss auch B sagen.
Genau. Wenn ich schon die Zeit investiert habe, mein altes Angebot rauszusuchen und mich überhaupt damit zu konfrontieren, dass das damals nicht funktioniert hat, dann tauche ich auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit zum eigentlichen Termin auf. Ich habe mein Werkzeug ja schon bereitgelegt.
Verstehe die Mechanik. Es ist so ein bisschen wie, wenn ich mir morgens schon die Laufschuhe direkt neben die Tür stelle.
Perfektes Beispiel.
Dann gehe ich abends viel eher joggen, selbst wenn das Sofa furchtbar laut ruft. Die Hemmschwelle, alles komplett abzusagen, ist höher, weil ich den allerersten Schritt ja schon hinter mir habe. Das leuchtet ein.
Ja, das macht einen Riesenunterschied.
Und diese Aktivierung, die zieht sich laut Text ja auch durch die ganzen Erinnerungsmails.
Richtig.
Es werden da 3 Stück empfohlen, aber der Fokus liegt eben nicht nur auf der Uhrzeit. Man schreibt da nicht einfach, hey, wir starten in der Stunde.
Auf keinen Fall, nein.
Man erinnert die Leute noch einmal aktiv an ihr Problem. Man holt den ursprünglichen Schmerzpunkt zurück ins Gedächtnis und verknüpft das dann erst mit dem Termin.
Du erinnerst sie nicht an das Event, du erinnerst sie daran, warum sie sich ursprünglich angemeldet haben. Du reaktivierst quasi den Schmerz, der überhaupt zum allerersten Klick geführt hat.
Okay, gehen wir mal davon aus, das hat alles geklappt. Die Leute haben ihre Hausaufgabe gemacht, sie wurden richtig erinnert, sie sind alle im Raum. Die Präsentation geht los.
Jetzt wird spannend.
Aber ab jetzt ist die Schonfrist offenbar extrem kurz. Der Text spricht hier von einer 90-Sekunden-Frist.
Die ersten 90 Sekunden sind alles, wirklich alles.
Krass, das ist nicht viel Zeit.
In diesem engen Zeitfenster fällt die unbewusste Entscheidung, ob der Teilnehmer dir wirklich seine Aufmerksamkeit schenkt oder ob er gedanklich schon wieder auscheckt.
Und was ist mit dem Rest?
Alles, was danach passiert, so ab Minute 3 oder 5, ist aus psychologischer Sicht nur noch eine Bestätigungssuche. Das Gehirn des Zuhörers bewertet dann nur noch, hat sich meine erste Annahme, dass das hier Zeitverschwendung ist, bewahrheitet oder nicht.
Wow.
Und genau hier tappen halt fast alle in exakt dieselbe Falle. Das sogenannte Aufwärmen.
Du meinst dieses typische, Hallo zusammen, schreibt doch mal in den Chat, von wo aus ihr heute alle zuschaut. Und während wir noch auf Nachzügler warten, erzähle ich euch kurz, wo ich studiert habe und zeige euch noch ein süßes Bild von meinem Golden Retriever.
Exakt das. Das ist der Tod jeder Präsentation. Es wird stattdessen der absolute Soforteinstieg gefordert. Keine Vorrede, kein Geplänkel. Du springst in Sekunde 1 direkt in das Versprechen der Präsentation und in das Problem des Kunden.
Okay, da muss ich jetzt aber intervenieren. Ich verstehe ja diese Ungeduld im Internet, absolut. Aber ist das nicht einfach wahnsinnig unhöflich?
Warum sollte es das sein?
Naja, wenn wir menschliche Interaktion betrachten, gibt es doch gewisse soziale Verträge. Ein freundliches Herzlich Willkommen, toll, dass ihr da seid, baut doch auch irgendwo eine Verbindung auf. Wenn ich ohne ein Hallo direkt in die Schmerzpunkte meiner Zuhörer reinspringe, wirke ich doch wie ein kompletter Roboter, oder?
Ich verstehe den Einwand, aber er basiert auf der völlig falschen Prämisse.
Inwiefern?
Du wendest hier die Regeln eines physischen Konferenzraums auf den digitalen Raum an. Wenn Menschen echt ins Hotel angereist sind, sich einen Kaffee geholt haben und da auf ihren Stühlen sitzen, dann können die nicht einfach verpuffen.
Ja gut, das stimmt. Die sind gefangen.
Die sind physisch anwesend, genau. Aber im digitalen Raum ist Aufmerksamkeit fragiler als Glas. Der Zuhörer kann wirklich mit einem einzigen Klick für immer verschwinden. Höflichkeit im Netz definiert sich daher völlig anders.
Okay, wie würdest du digitale Höflichkeit dann definieren?
Digitale Höflichkeit bedeutet primär, die Lebenszeit der Menschen zu respektieren. Dein Zuhörer schuldet dir absolut nichts.
Mhm.
Wenn du seine kostbaren ersten Sekunden mit Floskeln und deinem Lebenslauf füllst, dann bestiehlst du ihn eigentlich. Der Soforteinstieg sagt hingegen aus, hey, ich respektiere deine Zeit so sehr, dass ich sofort zur Sache komme. Du bist hier richtig, ich kenne dein Problem und wir lösen das jetzt.
Wow, okay.
Das baut paradoxerweise viel, viel mehr echtes Vertrauen auf als jeder Smalltalk über das Wetter in München.
Wenn man es echt mal aus dieser Perspektive des Respekts vor der Zeit des anderen betrachtet, dann ergibt das plötzlich total Sinn. Man liefert halt sofort Wert.
Genau.
Und dann gibt es da ja noch dieses eine rhetorische Werkzeug, das genau in diese Richtung zielt, den sogenannten Sagensatz. Das ist im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Trick, bei dem man quasi Gedanken liest.
Richtig.
Man spricht den unausgesprochenen Zweifel, der gerade im Publikum so schwelt, einfach laut aus.
Der absolute Klassiker in jedem kostenlosen Format ist da der Verkaufsvorbehalt. Jeder Teilnehmer sitzt dort und denkt sich, okay, wann kommt der Haken? Irgendwann will der mir doch am Ende eh nur einen teuren Kurs verkaufen.
Ja, das denkt man immer.
Die meisten Sprecher ignorieren diesen Elefanten im Raum völlig und versuchen, besonders locker und unverfänglich zu wirken. Die Strategie hier ist das exakte Gegenteil. Sprich es einfach aus. Der Sagensatz funktioniert dabei in einem sehr präzisen Dreischritt.
Das ist so ein bisschen, als würde ein Stand-up-Comedian auf der Bühne einen Witz machen, der komplett ins Leere fällt.
Mhm.
Das Publikum schweigt. Die Spannung ist echt unerträglich. Aber anstatt dann ganz schnell den nächsten Witz zu erzählen und so zu tun, als wäre nichts, sagt der Comedian: Wow, der war ja mal richtig schlecht. Ich glaube, ich habe gerade die Hälfte von euch verloren.
Perfekt.
In dem Moment, wo er das Offensichtliche benennt, löst sich diese ganze Spannung sofort auf und alle lachen wieder. Ist das so in etwa die Mechanik?
Das ist eine hervorragende Analogie. Genau das passiert da. Du nimmst komplett die Spannung aus dem Raum. Der Dreischritt sieht konkret so aus. Erstens, den Gedanken schonungslos benennen.
Also sowas wie, du denkst jetzt vielleicht, der will mir doch am Ende was verkaufen.
Genau. Zweitens, dem Zuhörer absolut recht geben. Stimmt genau. Am Ende werde ich dir hier ein Angebot machen.
Okay, das ist mutig. Und drittens?
Drittens, den Gedanken weiterführen. Und zwar ganz wichtig, immer mit einem Und, niemals mit einem Aber. Also, und bis dahin bekommst du hier alle Strategien, die du brauchst, um heute noch sofort loszulegen.
Warte, warum ist das Und so wichtig? Warum kann ich nicht Aber sagen?
Weil ein Aber die Zustimmung aus Schritt 2 sofort wieder entwertet. Es klingt dann wie eine billige Rechtfertigung. Das Und stellt beide Tatsachen völlig gleichberechtigt nebeneinander.
Verstehe.
Die psychologische Wirkung dieses Sagensatzes ist gewaltig, weil er kognitive Kapazitäten freisetzt.
Wie das?
Solange dein Zuhörer vermutet, dass da ein versteckter Haken kommt, ist sein Gehirn voll im Alarmmodus. Der scannt jedes deiner Worte wie ein Detektiv ab. Der hört dir nicht bei den Inhalten zu, der sucht nur nach dem Verkaufspitch.
Ah, das kostet natürlich enorm viel geistige Energie.
Richtig. Und wenn du seine Vermutung dann offen bestätigst, ist die Detektivarbeit plötzlich erledigt. Das Schutzschild fährt herunter und er kann sich endlich wieder entspannt auf deine eigentlichen Inhalte konzentrieren.
Macht total Sinn. Wir haben also die Aufmerksamkeit durch den Soforteinstieg gesichert. Wir haben den Widerstand durch den Sagensatz neutralisiert.
Wir sind auf Kurs.
Jetzt sind wir ja mitten im inhaltlichen Teil, aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, an dem wir auch beweisen müssen, dass unsere Methode wirklich funktioniert, bevor wir das Angebot machen.
Oh ja, die Beweisführung.
Das ist ja oft der Moment, an dem Webinare dieses leicht eklige Dauerwerbesendungsgefühl bekommen. Wie verhindern wir das denn?
Indem wir das eigentliche Ziel unserer Beweisführung komplett ändern. Die goldene Regel hier lautet: Beweise müssen beim Zuhörer Zutrauen schaffen, nicht Bewunderung. Das ist ein massiver Unterschied.
Erklär mir das mal genauer. Will ich denn nicht, dass mich mein Publikum als diesen absoluten Experten bewundert?
Nein, für eine Kaufentscheidung ist Bewunderung sogar richtig toxisch.
Echt jetzt?
Ja. Wenn du zeigst, was für ein unerreichbares Genie du bist, denkt der Zuhörer, wow, Wahnsinn, was der alles kann. Aber ich selbst? Ich bin gar nicht so diszipliniert, so schlau oder so gut vernetzt wie der. Bei mir wird das eh niemals klappen.
Ah, okay.
Er bewundert dich zwar, aber er kauft nicht, weil ihm das Zutrauen in sich selbst fehlt. Zutrauen entsteht erst, wenn der Zuhörer denkt, die Ausgangssituation kenne ich. Der Weg ist total logisch, das kriege ich auch hin.
Und um dieses Zutrauen aufzubauen, gibt es ja 4 klassische Beweisformen im Text. Das klassische Kundenbeispiel, bei dem man von der Ausgangslage über den Wendepunkt so zum Resultat geht. Dann die Vorführung in Echtzeit. Die harten Zahlen. Und dann kommt mein absoluter Favorit, die kleine 30-Sekunden-Übung. Das finde ich so wahnsinnig elegant, weil du als Sprecher die Kontrolle quasi komplett an das Publikum übergibst.
Ja, die ist stark. Wie würdest du diese Übung in der Praxis beschreiben?
Naja, du lässt die Leute ihr Problem einfach selbst erfahren, anstatt es ihnen nur stundenlang einzureden. Wenn ich zum Beispiel Copywriter bin und erkläre, dass die meisten Werbeslogans zu lang sind, anstatt dann einfach nur Beispiele von anderen Marken zu zeigen, sage ich, nimm dir mal 10 Sekunden und zähl mal die Wörter deines eigenen aktuellen Slogans. Alles über 12 Wörter kann sich kein Mensch merken.
Genau. Und was passiert dann?
Der Zuhörer zählt an den Fingern mit, landet bei 17 Wörtern und boom, das Problem beweist sich direkt auf seinem eigenen Schreibtisch. Der muss mir nicht mehr glauben, der hat die Erkenntnis einfach selbst produziert.
Und selbst erzeugte Erkenntnisse sind absolut nicht angreifbar. Niemand diskutiert mit einem Beweis, den er sich selbst gerade erst geliefert hat.
So wahr.
Und genau dieses Zutrauen ist dann die Brücke zum kritischsten Teil der gesamten Präsentation. Dem Angebot, dem Pitch. Hier kippen die meisten Formate, weil der Sprecher plötzlich unnatürlich wird.
Ja, die Stimme wird auf einmal so komisch hell.
Genau. Die wichtigste Regel ist, der Tonfall darf sich nicht verändern. Weder schneller noch lauter, noch irgendwie aufgesetzt enthusiastisch. Und dann präsentiert man den sogenannten Value Stack, also die Aufschlüsselung des Angebots und all seiner Einzelteile.
Aber hier kommt ja eine ziemlich drastische Warnung ins Spiel. Du meinst die Sache mit den erfundenen Zahlen, oder?
Oh ja.
Wir kennen das ja alle. Jemand stellt sein Programm vor und sagt dann so in diesem Teleshopping-Ton: Und als Bonus bekommst du diese exklusive PDF-Checkliste, die hat einen unglaublichen Wert von 2000 Euro, aber heute gibt es sie gratis dazu. Da rollen sich mir echt immer die Zehennägel hoch.
Und das völlig zu Recht. Was viele Experten nicht verstehen, ist, wie toxisch diese künstlich aufgeblasenen Preise wirklich sind. Sie ruinieren nämlich nicht nur diesen einen Bonus, sie zerstören rückwirkend die gesamte Präsentation.
Rückwirkend. Warum das?
Weil ausgerechnet die intelligentesten und oft auch zahlungskräftigsten Zuhörer in deinem Publikum diesen Bluff sofort durchschauen. Niemand glaubt ernsthaft, dass ein dreiseitiges PDF 2000 Euro wert ist.
Das heißt, wenn ich bei dieser blöden PDF lüge, strahlt das auf den ganzen Rest ab.
Absolut. Wenn nur eine einzige Zahl im Value Stack offensichtlich konstruiert ist, dann überträgt sich dieses Misstrauen wie so ein Virus auf die letzten 60 Minuten.
Mist.
Auch gelogen? Stimmen die Zahlen von dem überhaupt? Das gesamte mühsam aufgebaute Vertrauensgerüst stürzt in Sekundenbruchteilen ein.
Krass. Die Konsequenz daraus ist also radikale Ehrlichkeit. Man soll einfach seinen Preis nennen, den echten, realistischen Preis. Und dann passiert das, wovor die meisten Menschen japanische Angst haben?
Schweigen.
Ja.
Zwei volle Sekunden absolute Stille aushalten.
Es ist die schwerste rhetorische Übung, die es gibt. Die meisten wollen diese Stille sofort mit neuen Argumenten, Rechtfertigung oder noch viel schlimmer, mit Fake-Verknappung füllen.
Nur noch drei Plätze frei. Genau. Der Countdown läuft ab. Aber auch hier gilt: Jeder weiß doch, dass der Countdown wieder bei Null anfängt, wenn man die Seite im Browser kurz neu lädt. Solche künstlichen Trigger beleidigen einfach die Intelligenz deines Publikums. Die Stille nach der Preisnennung strahlt hingegen echte Souveränität aus.
Okay, lass uns mal kurz einen Schritt zurücktreten und betrachten, was wir heute alles aufgedeckt haben. Ein wirklich erfolgreiches Format, ob das jetzt ein Webinar, ein Pitch oder eine Kundenpräsentation ist, hängt überhaupt nicht davon ab, ob du als geborener Entertainer auf die Welt gekommen bist.
Nein, gar nicht.
Es ist ein System. Es beginnt mit der empathischen Übersetzung von Expertenwissen in diese Sprache des Schmerzes, in Symptome. Es geht über winzige Mikroinvestitionen, die aus Zuschauern aktive Teilnehmer machen.
Mhm.
Es erfordert den Mut, Floskeln wegzulassen und in den ersten 90 Sekunden direkt zur Sache zu kommen. Und Zweifel einfach offen auszusprechen, anstatt sie wegzulächeln.
Und das bringt uns, finde ich, zu einer sehr fundamentalen Erkenntnis, die auch weit über das bloße Erstellen von Präsentationen hinausgeht.
Was meinst du genau?
Naja, wenn wir auf all das verzichten sollen, was die Marketingwelt uns seit Jahren predigt, also keine Fake-Countdowns, keine ausgedachten Mondpreise, kein manipulatives Aufpumpen von Angeboten, dann offenbart sich hier eine echt tiefgründige Philosophie für unsere aktuelle Zeit.
Inwiefern?
In einer digitalen Welt, die völlig übersättigt ist von Hype, von Lautstärke und aggressiven Taktiken, da ist radikale Transparenz keine moralische Pflichtübung mehr.
Sondern?
Extreme Ehrlichkeit wie das offene Benennen von Verkaufsabsichten oder eben das Eingestehen von Schwächen ist heute der absolut härteste, nachhaltigste und unfairste Wettbewerbsvorteil, den du haben kannst.
Wow.
Warum? Weil fast niemand sonst den Mut aufbringt, auf die billigen Tricks zu verzichten. Wenn du es tust, stehst du sofort als der einzig Echte im Raum da.
Das ist ein unfassbar starker Gedanke. Radikale Ehrlichkeit als ultimativer Wettbewerbsvorteil, einfach weil es sonst kaum noch jemand macht.
Genau das.
Sieh?
Denk da mal genau drüber nach, wenn dir das nächste Mal jemand rät, du müsstest deine Präsentation, deine Preise oder deine Story noch ein kleines bisschen mehr aufpumpen, damit die Leute kaufen. Möchtest du echt wie eine billige Dauerwerbesendung wirken oder möchtest du echtes Zutrauen aufbauen?
Eine wichtige Entscheidung. Wir hoffen, du konntest aus unserer heutigen Analyse echt etwas Wertvolles für deine eigene Art zu kommunizieren mitnehmen. Vielleicht gehst du ja deine nächste Präsentation etwas analytischer an, planst sie wie ein Ingenieur das Fundament eines Hauses und traust dich einfach mal, die ganzen Floskeln wegzulassen.
Viel Erfolg dabei!
Danke, dass du dir die Zeit für diesen Deep Dive genommen hast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!